Meine Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit Gottesliebe und Corona. Und man muss sich natürlich schon fragen, was die Liebe Gottes mit Corona zu tun hat. Und welche Motivation Gottes hinter Corona steckt. Weil auf den ersten Blick hat das nichts miteinander zu tun. Denn diese hochansteckende Krankheit Corona, sie kam wie aus dem Nichts. Und heute hält sie die Menschen auf dem ganzen Erdball in Atem. Und wir wissen, Menschen sterben zu Tausenden. Es gibt noch keinen Impfstoff. Und ich denke, wir können dankbar sein, dass wir hier in Deutschland leben und so ein gutes Gesundheitssystem haben und dass unsere Regierung alles tut, was möglich ist, um dieser Seuche Herr zu werden. Keiner von uns hätte vor wenigen Monaten damit gerechnet, dass so eine heimtückische Seuche über unser Land kommt. Und natürlich fragen wir uns, warum das passiert, warum wir damit konfrontiert sind. Und wir finden das Wort Corona oder Covid-19 natürlich nicht in der Bibel. Denn dieses Wort gab es vor kurzem ja noch gar nicht. Aber was wir in der alten Lutherbibel finden, ist das Wort Pestilenz. Ich habe im Internet nachgeschaut, in Wikipedia. Pestilenz ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird. Also genauso wie Corona. Und wenn wir nachlesen, in welchem Zusammenhang dieses Wort Pestilenz in der Bibel vorkommt, dann wird die Pestilenz immer im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes gebraucht über gottlose, sündige und ungehorsame Menschen. Und Gott nutzt die Pestilenz immer, um tausende Menschen, die im Ungehorsam waren, umzubringen. Und das erste Mal in der Bibel, wenn das Wort Pestilenz vorkommt, ist 2. Mose 5, Vers 3. Das war die Situation, als Mose und Aaron zum Pharaon gingen und ihn gebeten haben, dass das Volk Israel auf den Befehl Gottes hin 3 Tagereisen weit in die Wüste ziehen sollte, um dort Gott zu opfern. Und wir lesen in 2. Mose 5, Vers 3, sie sprachen, nämlich Mose und Aaron, der Hebräer Gott hat uns gerufen, so lass uns nun hinziehen, 3 Tagereisen in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, auf dass uns nicht widerfahre Pestilenz oder Schwert. Also bereits schon hier wird das Wort Pestilenz als Strafe Gottes erwähnt. Als Strafe, wenn das Volk Gottes ungehorsam war. Das Wort Pestilenz kommt 49 Mal in der Bibel vor. Das erste Mal haben wir gerade gelesen. Das letzte Mal in der Bibel ist in Lukas 21, Vers 10. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Lukas 21, 10, da sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben über das andere und ein Reich über das andere und werden geschehen große Erdbeben hin und her, teure Zeit und Pestilenz. Auch werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. Diese Verse stehen im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt, um die Völker zu richten und sein 1000-jähriges Reich aufzurichten. Aber bevor Jesus zum Gericht auf diese Erde kommt, gibt es teure Zeit und Pestilenz. Teure Zeit ist Hungersnot oder der Mangel an Nahrung. Bis vor kurzem konnte man sich so etwas nicht vorstellen. Aber die leeren Regale in unseren Supermärkten hinterlassen so ein komisches Gefühl. Und dann spricht Jesus in Lukas 21 davon, dass vor seinem Kommen die Pestilenz auftritt, also eine hochansteckende Krankheit über die Erde kommt, an der viele Menschen sterben werden. Warum erzähle ich das? Warum kommt das heute in meiner Predigt vor? Weil Gott durch Corona zu uns reden möchte. Und Gott hat Corona bereits vor 2000 Jahren angekündigt und jetzt ist es da. Und Gott will, dass wir uns über unsere Beziehung zu ihm Gedanken machen. Gott will uns wachrütteln. Gott will, dass wir zur Besinnung kommen und unsere Gottlosigkeit beenden. Ich habe das immer wieder hier erzählt. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1800 Jahren von mehr als 40 Verfassern geschrieben, die sich zum großen Teil nicht kannten, die sich nie gesehen haben. Und Gott hat dafür gesorgt, dass alles, was in der Bibel steht, zusammenpasst, ohne Irrtümer, ohne Widersprüche. Ich weiß, wovon ich rede. Ich verbringe jede Woche viele Stunden über der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wer keine Ahnung hat, weil er die Bibel nicht liest, der sollte einfach den Mund halten. Aber die Autorität der Bibel, die Aktualität, mit der Gott redet, ist nicht zu fassen, wenn wir die Bibel lesen. Gott redet zu uns, auch durch Corona. Und er spricht mit dieser Seuche eine deutliche Warnung an uns aus. Und wir tun gut daran, wenn wir ganz genau zuhören. Denn das Kommen Jesu und sein Gericht stehen unmittelbar bevor. Aber Gott will uns nicht vernichten. Gott will uns wachrütteln. Deshalb haben wir das in Lukas vorher gelesen. Er will uns wachrütteln. Er will uns gerne gnädig sein. Er will uns nicht in der Hölle sehen. Deshalb sagt Paulus in Römer 2, Vers 4, im zweiten Teil des Verses, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Not lehrt beten. Corona lehrt beten. Pestilenz lehrt beten. Und Gott hat keinen Gefallen am Tod von Menschen, aber Gott möchte verhindern, dass unendlich viele Menschen wegen ihrer Gottlosigkeit in die Hölle kommen. Gott möchte verhindern, dass wir weiter in der Sünde leben und so tun, als würde es nachher schon passen am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen. Deshalb ist es Gottes Liebe und Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit, dass wir in einer schwierigen Situation sind. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Zusammenhang begreifen. In Hesekiel 18, Vers 23 steht, meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Hier haben wir es. Gott will deine Bekehrung, deine Umkehr von deinem gottlosen Wesen. Gott will nicht deinen Tod. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Situation die Botschaft der Bibel hören und verstehen. Und wir haben heute Morgen einen Predigttext, in dem uns berichtet wird, wie das Volk Gottes in einer sehr schwierigen Situation war, in einer hoffnungslosen Situation war, ähnlich wie mit Corona. Und Gott machte klar, was er von seinen Leuten möchte. Und es ist mein Wunsch und Gebet, dass Gott auch uns klar macht, was er von uns heute möchte. Und dass wir durch diese Situation sein Reden hören. Unser Predigttext für heute steht in Hesekiel 3, Vers 10 bis 21. In unserer alten Lutherbibel ist es auf der Seite 1107. Ich lese Hesekiel 3, Vers 10 bis 21. Und er, nämlich Gott, sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit Herzen und nimm sie zu Ohren. Und geh hin zu den Gefangenen deines Volks und predige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Sie hören's oder lassen's. Und ein Wind hob mich auf und ich hörte hinter mir ein Getön wie eines großen Erdbebens. Gelobet sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort. Und war ein Rauschen von den Flügeln der Tiere, die sich aneinander küsseten, und auch das Rasseln der Räder, die hart bei ihnen waren, und das Getön eines großen Erdbebens. Da hob mich der Wind auf und führte mich weg, und ich fuhr dahin und erschrak sehr, aber des Herrn Hand hielt mich fest. Und ich kam zu den Gefangenen, die am Wasser Tscheda wohneten, da die Mandeln standen, im Monden Abib, und setzte mich zu ihnen, die da saßen, und blieb da selbst unter ihnen 7 Tage ganz traurig. Und da die 7 Tage um waren, geschah des Herrn Wort zu mir und sprach: Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagest es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehret von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, dass er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen, und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gerechten warnest, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen und du hast deine Seele errettet. Gottes Volk war in babylonischer Gefangenschaft. In diesem Kontext ist dieser Text. Babylon war das Gericht Gottes über die Menschen, die er so geliebt, so gepflegt und so geprägt hatte. Wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man an so vielen Stellen, wie Gott sein Volk, die Juden, reich gesegnet hat. Kein anderes Volk wurde von Gott so bevorzugt. Kein anderes Volk hatte so viel Liebe und so viel Zuwendung Gottes erfahren. Aber die Bosheit und die Dummheit und die Arroganz der Menschen hat dazu geführt, dass sie eigene Wege gingen. Sie taten, was sie für richtig hielten. Sie hatten über Jahrhunderte schon Gott den Rücken gekehrt. Sie hatten Gottes Gebote übertreten. Sie taten alles, um Gott zu provozieren. Sie verspotteten die Diener und die Prediger und die Propheten, die Gott gesandt hatte. Sie hatten den Tempel Gottes entweiht. Sie hatten sich eigene Götter gemacht. Und sie lebten wie die Heidenvölker, von denen sie umgeben waren. Keiner konnte mehr erkennen, dass sie eigentlich das Volk Gottes waren. Und dass sie eigentlich wussten, was richtig und falsch war. Keiner sah mehr den großen Wert der Gebote Gottes, die dafür sorgten, dass das Zusammenleben funktioniert hat und dass die Gottesbeziehung in Ordnung war. Und so lesen wir in 2. Chronik 36, Vers 14, auch alle Obersten unter den Priestern samt dem Volk machten des Sündigens viel nach allerlei Gräuel der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte zu Jerusalem. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. Aber sie spotteten der Boten Gottes und verachteten seine Worte und äfften seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs, dass kein Heil mehr da war, also kein Halten war mehr da. Denn er führte über sie den König der Chaldäer und ließ erwürgen ihre junge Mannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder der Jünglinge noch Jungfrauen, weder der Alten noch der Großväter. Alle gab er sie in seine Hand. Und alle Gefäße im Hause Gottes, groß und klein, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er gen Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und brachen ab die Mauern zu Jerusalem. Und alle ihre Paläste brannten sie mit Feuer aus. dass alle ihre köstlichen Geräte verderbt wurden, und führte weg gen Babel, wer vom Schwert übrig geblieben war, und wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königreich der Perser regierte. Hier wird uns berichtet, Gott hat seinen Thron wahrgemacht, sein Volk für seine Sünde hart bestraft. Deshalb waren sie jetzt gefangen und versklavt in Babylon. Sie waren selber schuld an der Situation. Selber schuld, dass sie in Babylon waren. Alles war die Folge ihrer eigenen Sünde und Gottlosigkeit. Und die Strafe Gottes lag schwer auf dem Volk. Es wird uns berichtet, sie weinten über ihre Sünde. Sie hatten begriffen, dass Gott sie in diese Situation gebracht hatte, weil sie ihm den Rücken gekehrt haben. Und in diese Situation hinein ist unser Bibeltext in Hesekiel 3. Das ist mein erster Punkt, Gottes Reden in unserer Not. Hesekiel bekommt von Gott den Auftrag, zu seinem Volk zu gehen und ihn zu predigen. Und ich lese nochmal Hesekiel 3, Vers 10. Und er, nämlich Gott, sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit Herzen und nimm sie zu Ohren und gehe hin zu den Gefangenen deines Volks und predige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, sie hören's oder lassen's. Zu allen Zeiten hat Gott Menschen beauftragt zu predigen. Hesekiel sollte zu seinem Volk gehen, inmitten ihrer Not und Gefangenschaft. Und hier steht, und Hesekiel sollte alle meine Worte predigen. Er sollte nur das sagen, was Gott gesagt haben wollte. Keine eigene Botschaft, keine eigenen menschlichen intellektuellen Gedanken, keine besondere Theologie, nur Gottes Wort sollte gesagt werden, so wie es dasteht, so wie es die Bibel heute zu sagen hat. Und er sollte von Herzen predigen, steht hier, nicht von oben herab. Nicht wie einer, der selber nicht betroffen war, weil er selber alles besser weiß. Und dann sollte er zu denen gehen, die in wirklicher Not waren, die unter der Gefangenschaft zu leiden hatten und sich dort Gehör verschaffen. Denn Gott wollte vor allem zu denen reden, die in der aktuellen Situation schwer zu leiden hatten. Und Gott wollte die Menschen erreichen, die Angst um ihr Leben hatten. Gott wollte die Menschen erreichen, die in ihrer Existenz bedroht waren, die nicht mehr aus noch ein wussten. Zu denen sollte Hesekiel gehen und ihnen Gottes Wort weitergeben. So ist es heute auch. Gott redet vor allem zu denen, die in Not sind, durch Corona oder durch sonst eine Situation. Gott will inmitten der Not unser Herz erreichen. Er will sich Gehör verschaffen. Und wir können Gott keinen größeren Gefallen tun, wenn wir ihm sehr gut zuhören, wenn wir in Not sind. Er liebt uns, obwohl er uns straft und uns züchtigt. Hebräer 12, Vers 6. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubt aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Es ist Gottes Güte, Gottes Liebe, mit der Gott uns in unserer Not begegnen will. Und dann lesen wir in Hesekiel 3, Vers 11 im nächsten Vers. Gott sagt zu Hesekiel, und gehe hin zu den Gefangenen deines Volks und predige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, sie hören's oder lassen's. Hesekiel predigt, und was dann passiert, ist nicht mehr seine Verantwortung. Die Menschen hören es oder sie hören es nicht. Die Menschen kehren um von ihren gottlosen Wesen oder sie leben so weiter wie bisher. Wir predigen, wir sagen Gottes Wort, und was die Menschen damit machen, ist nicht mehr unsere Verantwortung. Weil jeder, der die Botschaft der Bibel gehört hat, sich nicht mehr entschuldigen kann. Jeder muss die Folgen seines Handelns selber tragen. Das hat Gott in seinem Wort immer und immer wieder klargemacht. Und dann geht der Text sehr interessant weiter. Hesekiel 3, Vers 12. Und ein Wind hob mich auf. Also er wurde vom Boden abgehoben. Und ich hörte hinter mir ein Getön wie eines großen Erdbebens. Gelobt sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort. Und war ein Rauschen von den Flügeln der Tiere, die sich aneinander küsseten. Und auch das Rasseln der Räder so hart bei ihnen waren. Und das Getön eines großen Erdbebens. Da hub mich der Wind auf und führte mich weg. Und ich fuhr dahin und erschrak sehr, aber des Herrn Hand hielt mich fest. Bevor Hesekiel zu den Gefangenen in Babel kommt, bekommt er einen Einblick in die Größe und Herrlichkeit Gottes. Hesekiel wird vom Wind erfasst und weggetragen. Er hört das Geräusch eines großen Erdbebens und das Lob der Herrlichkeit und Größe Gottes. Wahrscheinlich hört er ein Heer von Engeln, und er erschrickt vor dem Wind, der ihn wegführt. Aber die Hand Gottes hält ihn fest und passt auf ihn auf. Und wir sollten diese Beschreibung der Herrlichkeit und Größe Gottes einfach so zur Kenntnis nehmen und einfach so stehen lassen. Denn wir haben keine Ahnung von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Alle menschlichen Bilder, die die Größe Gottes beschreiben, sind einfach zu einfach. Sie werden der Größe Gottes nicht gerecht. Denn Gottes Größe übersteigt alles, was wir in unseren Vorstellungen uns zurechtgebastelt haben. Deshalb lesen wir in Jesaja 66, Vers 1, am Anfang, so spricht der Herr: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Gott vergleicht die Erde mit einer Fußbank oder einem Fußschemel für seine Füße. So groß ist Gott. Und weil Gott so groß ist, deshalb ist sehr viel Demut angebracht, wenn wir Gott zuhören. Jede Arroganz, jeder Stolz ist unangebracht. Jede Kritik, jede Anklage Gottes klingt wie Hohn, wenn man sich bewusst wird, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Und dann geht Hesekiel in dem Bewusstsein dieses unfassbaren großen Gottes und der Herrlichkeit Gottes zu den Gefangenen in Babel, um ihnen Gottes Wort weiterzugeben. Und dann lesen wir in Vers 15, und ich kam zu den Gefangenen, die an den Wassern Schebar wohneten, da die Mandeln stunden im Monden Abib, und setzte mich zu ihnen, die da saßen, und blieb da selbst unter ihnen 7 Tage ganz traurig. Und da die 7 Tage um waren, geschah des Herrn Wort zu mir und sprach. Ich finde, Hesekiel ist ein unglaubliches Vorbild, wie er mit den Gefangenen umgeht. Er geht zu den Gefangenen, die selber schuld waren an ihrer Situation. Sie waren selber schuld. Sie waren ungehorsam und gottlos. Und er geht zu ihnen und trauert mit ihnen. Er geht zu denen, die aufgrund ihrer Gottlosigkeit und Sünde die Strafe Gottes verdient hatten, und setzt sich zu ihnen, ohne ein Wort zu sagen. Er ist 7 Tage ganz traurig. Nicht gespielt traurig, er ist ehrlich und aufrichtig ganz traurig, weil er die Not und die Angst und die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Alle kannten ja Hesekiel. Alle wussten, dass er ein Prophet, ein Mann Gottes war. Und Hesekiel zeigte sich seinen Leuten, dass er von der Not, von der Gefangenschaft und von der Strafe genauso betroffen war wie alle anderen. Es tat ihm unendlich weh, dass die Sünde sie in diese Situation gebracht hatte. Was für ein Vorbild für uns. Was für eine Persönlichkeit war Hesekiel. Und dann steht hier, geschah des Herrn Wort zu mir und sprach. Jetzt war es soweit. Hesekiel musste predigen. Er musste den Auftrag Gottes weitergeben. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Gottes Wächter müssen die Gottlosen warnen. Und Gott sagt zu Hesekiel in Vers 17, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wächter passen auf, sie bewahren, sie warnen vor der Gefahr, die auf uns zukommt. Hesekiel wird zum Wächter, zum Warner für Israel eingesetzt. Und er soll Gottes Wort zur Warnung an die Menschen weitergeben. Denn es ist dumm, Gott nicht ernst zu nehmen. Es ist dumm, Gottes Wort zu ignorieren. Jeder Mensch, egal wie er heute über Gott denkt, wird seine Ignoranz bereuen. Denn Gott bestimmt die Spielregeln am Ende unseres Lebens und nicht wir. Gott sagt, was richtig und falsch ist. Und er allein entscheidet über Leben und Tod. Deshalb muss jeder Mensch vor Gott gewarnt werden. Und Hesekiel tut das dann auch. Auch wir Christen sind Wächter und Warner. Wir schulden den Menschen die Botschaft der Bibel. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie alle einmal vor Gott stehen. Und dann würde er uns fragen, wie es mit unserer Schuld aussieht. Denn Markus 8, Vers 36, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Du kannst alles auf dieser Welt gewinnen. Du kannst alles haben, alles besitzen. Aber wenn du auf dieser Erde für immer die Augen zumachst und stirbst, dann wirst du vor Gott stehen. Und Gott wird dir deine Sünde vorhalten und dich richten. Und wehe dir, wenn du dann keine Vergebung hast. Wehe dir, wenn du dann nicht mit Gott in Ordnung bist. Deshalb ist auch diese Corona-Krise ein Warnschuss Gottes für alle. Gott will nicht, dass die Menschen in die Hölle kommen. Gott will uns retten. Aber ohne Jesus, ohne seine Vergebung werden wir das nicht schaffen. Denn wir sind alle vollkommen zerstört von der Sünde, egal wie fromm wir uns verhalten. Sünde hat uns kaputt gemacht, unsere Beziehungen vergiftet, unsere Maßstäbe zerstört, unsere Ziele verrückt, unser Lebensfundament vernichtet. Und wir müssen alles, was wir gesagt, getan oder gedacht haben, einmal vor Gott verantworten. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Und ich frage dich, kannst du vor Gott Rechenschaft geben über dein Leben? Kannst du deine Schuld und Sünde vor Gott wieder in Ordnung bringen? Kannst du vor dem Gott bestehen, der alle Gedanken kennt, alle deine Gedanken kennt und der keine Erklärung und keine Entschuldigung braucht, weil er einfach alles über dein Leben weiß, weil er dich komplett durchschaut hat? Bist du dir bewusst, dass Gott sich deinen dummen Entschuldigungen, die du dir in Gedanken zurechtgelegt hast, erst gar nicht anhören wird, wenn du vor ihm stehst? Denn wenn du vor Gott stehst, wirst du sofort begreifen, wie dumm deine Entschuldigungen sind. In Offenbarung 20, am Ende der Bibel, lesen wir vom jüngsten Gericht, also von der großen Abrechnung Gottes mit allen Menschen. Und dort lesen wir in Vers 12, Offenbarung 20, 12, und ich sah die Toten, beide groß und klein stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und dann Vers 15, und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Gott wird alle Menschen richten. Und deshalb hoffen und beten wir, dass diese Corona-Krise dazu führt, dass Menschen zum Nachdenken kommen, zur Besinnung kommen. Zu lange haben wir Christen geschwiegen. Zu oft haben wir nur den Gott der Liebe verkündet und wesentliche Teile der Bibel weggelassen. Wir müssen den Menschen die ganze Wahrheit sagen. Gott verlangt von uns, dass wir Christen Rechenschaft geben für das, was wir gemacht haben. In Hesekiel 3,18 haben wir gelesen, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnest ihn nicht und sagest es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Unser Schweigen als Christen, unsere Feigheit, das Wort Gottes weiterzugeben, unser Wissen über Himmel und Hölle, wird uns einmal auf die Füße fallen. Gott wird das Blut derer, denen wir nicht erzählt haben, von unserer Hand fordern. Er wird uns zur Rechenschaft ziehen, dass wir den Menschen nicht ehrlich den Weg zu ihm gezeigt haben. Interessant, als Paulus im Neuen Testament sich von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 26, darum zeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündiget hätte, als alle den Rat Gottes. Das heißt, Paulus wusste, er hat eine Verantwortung für die ganze Wahrheit und für den ganzen Ratschluss Gottes, um sich nicht an den Menschen schuldig zu machen, mit denen er zusammen war. Und deshalb sagt er hier, dass ich rein bin von aller Blut. Und ich frage mich, werden wir schuldig an unseren Mitmenschen? Sagen wir ihnen die Wahrheit über Gott? Oder klebt ihr Blut an unseren Händen? Sagen wir den Menschen die Wahrheit, dass sie Jesus brauchen? Erklären wir ihnen, wie sie in den Himmel kommen können? Reden wir offen über Himmel und Hölle und den Tod Jesu am Kreuz? Wir Christen sind Wächter Gottes in unserer Zeit. Wir müssen den Gottlosen von seiner Verdammnis warnen, so wie Hesekiel die Gottlosen zu seiner Zeit auch gewarnt hat. Denn, mein dritter und letzter Punkt, Gott fordert Buße und Bekehrung von meinem gottlosen Wesen. Ich möchte uns die letzten Verse nochmal lesen aus Hesekiel 3. Ab Vers 19. Wo du aber den Gottlosen warnest und er sich nicht bekehret von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, also gegen die Wand laufen, dass er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gerechten warnest, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen und du hast deine Seele errettet. Die Frage ist für uns heute, was will Gott von uns Menschen? Was sollen wir tun, um gerecht zu werden? Sollen wir bessere Menschen werden? Sollen wir uns mehr anstrengen? Sollen wir mehr Gutes tun, um das Böse auszugleichen? Viele Menschen glauben, dass sie damit Gott zufriedenstellen können. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, unsere eigene Gerechtigkeit reicht niemals aus, um vor Gott gerecht zu werden. Wir können aus eigener Kraft unsere Sünde niemals wieder in Ordnung bringen. Denn wir sind von der Sünde und von der Herrschaft Satans völlig kaputt, vollkommen zerstört. Römer 3, Vers 10, wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei. Da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen, allesamt untüchtig worden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Hier steht es, keiner ist gerecht. Keiner kann vor Gott bestehen. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Alle haben den Tod und die Hölle verdient. Und das gilt ohne Ausnahmen für alle Menschen, die auf dieser Erde leben. Und deshalb müssen wir uns, wie Hesekiel es formuliert hat, uns bekehren von unserem gottlosen Wesen, Ich finde das eine tolle Formulierung. Uns bekehren von unserem gottlosen Wesen, denn unser Wesen ist gottlos, durch und durch gottlos. Es reicht nicht aus, Sünde nur zu bereuen. Bereuen ist zu wenig. Ich muss mich richtig bekehren, abkehren, abwenden von meinem gottlosen Wesen. Und dann muss ich mich Jesus zuwenden und ihn einladen, in mein Leben zu kommen, damit er einen neuen Menschen aus mir macht. Und diese Hinwendung zu Jesus beginnt immer mit Buße, mit der Bitte um Vergebung meiner Schuld. Und dann nehme ich die Vergebung, die Jesus mir schenkt, an, im Glauben. Und Jesus vergibt uns gerne unsere Schuld. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Und dann macht Jesus aus uns neue Menschen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu worden. Jesus macht auch heute aus uns völlig neue Menschen, wenn wir über unsere Sünde Buße tun und uns zu ihm bekehren. Aber wisst ihr, ohne diese Bekehrung geht es nicht. Ohne diese Demütigung geht es nicht. Es gehört Demut dazu, Ehrlichkeit, Buße, um zu Jesus zu kommen. Und dann verändert uns Jesus. Er macht aus uns neue Menschen. Ein gewaltiger Vorgang, den Gott vornimmt. Begreifen kann das nur der, der sich bekehrt hat. Alle anderen verstehen das nicht. Und wenn ich mich zu Jesus bekehrt habe, dann vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, sondern vertraue ich nur noch auf Jesus, auf die Vergebung, die er mir durch seinen Tod am Kreuz geschenkt hat. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus sagt in Johannes 5, 24, wir haben den Vers hier oft gelesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaube dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer sich zu Jesus bekehrt hat, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht und der hat einen sicheren Platz im Himmel. Die Bibel ist so eindeutig zu diesem Thema. Deshalb lassen wir uns warnen. Durch Corona, durch unsere jetzige Situation. Gott möchte uns wachrütteln. Er möchte nicht, dass wir an unserer Sünde, an unserer Gottlosigkeit scheitern und in die Hölle kommen. Gott möchte retten. Gott möchte unsere Schuld vergeben, weil er uns lieb hat. Deshalb fordern wir, wie Jesus, die Menschen dazu auf, als Jesus angefangen hat zu predigen, steht in Markus 1, 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sollen die Menschen tun. Buße tun und an Jesus glauben. Buße tun und die Vergebung Jesu annehmen. Bekehren wir uns von der Finsternis zum Licht, sagt die Bibel. Von der Gewalt Satans zu Gott. Und empfangen wir Vergebung unserer Schuld und Sünde, ohne die keiner vor Gott gerecht sein wird. So hat es Paulus formuliert in Apostelgeschichte 26, Vers 18, als er seinen Auftrag zusammengefasst hat. Er sagt, Paulus hat den Auftrag, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Die Corona-Krise ist eine große Chance für alle Menschen. Gott will uns befreien aus der Knechtschaft der Sünde. Gott will uns erlösen. Gott will aus uns neue Menschen machen, deren Heimat im Himmel ist. Hören wir auf Gott, Hören wir auf sein Wort. Nehmen wir seine Einladung und sein Wort ernst. Wir wissen nicht, wie lange Gott die Türe noch offen hält. Wie lange er uns seine Vergebung anbietet. Es gibt ein zu spät. Und dann kann keiner mehr zu Gott kommen. Und dieses zu spät ist spätestens dann, wenn wir sterben oder wenn Jesus seine Leute zu sich holt. Und wann das ist, kann keiner sagen. Deshalb Hebräer 3, Vers 15, heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht. Und es ist unser Wunsch und Gebet, dass viele Menschen diese Einladung Gottes annehmen. Denn Gott will alle Menschen retten. Gott will alle Menschen erlösen. Gott möchte, dass alle Vergebung ihrer Schuld haben. Aber dazu muss ich Buße tun und Jesus annehmen, der am Kreuz für mich gestorben ist. Amen. Herr Jesus Christus, an so vielen Stellen in der Bibel, Predigen, Propheten, Lehrer, Verantwortliche, Buße und Umkehr. Jona hat gepredigt, Joel, im Neuen Testament, Paulus. Immer und immer wieder werden Menschen aufgefordert, Buße zu tun. Und Herr, wir sind so arrogant geworden, so stolz und so hochmütig. Wir glauben, wir könnten alles regeln. Und jetzt hast du uns heimgesucht, Herr, um uns wach zu rütteln. Mach uns wach, Herr. Auch uns Christen, Herr. Vergib uns unsere oberflächliche Nachfolge und lass uns dir den ersten Platz geben. Und gib, dass Menschen sich bekehren und Buße tun und ihren Stolz ablegen und endlich auf die Knie gehen und dich anrufen. Du willst ihnen vergeben. Du möchtest sie retten. Oh, schenk nochmal Gnade in Deutschland, Herr. Schenk du eine Erweckung, dass viele Menschen dich finden, denn du bist der Einzige, der uns inneren Frieden geben kann und der all die Wunden verbindet, die wir in unserer Seele haben und der uns Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus, Herr. Herr, wir sind nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir wissen das, Herr. Es ist keine Vermutung. Du hast so tief in unser Herz gepflanzt und wir lieben dich, Herr Jesus. Wir lieben dich von Herzen und wir wollen dir nachfolgen. Und segne du all die, die das zu Hause jetzt hören, Herr. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Du hast es versprochen. Nicht, weil ich so gut bin, Herr, ich bin ein Sünder wie alle anderen auch, sondern weil du gesagt hast, dein Wort kommt nicht leer zurück. Damit rechnen wir. Gib du Erweckung um deiner Gnade und deiner Liebe willen. Amen.